Ja, dieses Lied begleitet uns ja schon seit einigen Wochen und vielleicht, na, ich denke, es ändert auch unseren Blick auf die Stadt. Und ich möchte heute mit euch die Predigtreihe abschließen, Reisegeschichten der Bibel, Blick auf Ninive, aber ich denke, dass es auch einen Blick auf Wien eröffnet oder einen Blick auf Gummersbach. An den beiden vergangenen Sonntagen haben wir Jona begleitet. Die Reise hinab nach Jaffa, weiter hinab in das Schiff, weiter hinab in das Meer, dann die 3 Tage im großen Fisch, bis es wieder festen Boden unter den Füßen gab. Und dann die Reise nach Ninive, gegenüber dem heutigen Mosul gelegen. Dann der Weg in die Stadt hinein und die Ankündigung des Gerichts. Noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das war so die Aussage vom letzten Sonntag. Heute sind es noch 33 Tage. Und dann die Reise vor die Stadt, aus der Stadt hinaus, die Reise im Zorn. Warum? Es heißt, als Gott ihr, gemeint sind die Menschen von Ninive, tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, bereute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. An dieser Stelle wäre ja diese Reisegeschichte des Jona zu einem guten Ende gekommen. Stellt euch vor, das Ganze wäre ein Film, und wir würden das jetzt gesehen haben, hätte ein Happy End und im Nachspann würden wir jetzt sehen, Gott als Regisseur der ganzen Ereignisse, Jona als gescheiterter und dann doch erfolgreicher Held, Ninive als böse Stadt, die sich dann zum Guten wendet, Ende gut, alles gut und wir könnten das Kino wieder verlassen. Großes Kino. So sind gute Filme gemacht. Und doch ist es nicht zu Ende. Da ist noch dieses sperrige Kapitel 4. Das möchte ich lesen nach der Luther-Übersetzung. Jona Kapitel 4. Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie ihm Schatten gäbe über seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um die Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis in den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Jona erwartet großes Kino, dass doch noch etwas mit dieser Stadt geschieht. Östlich der Stadt ein wahrer Logenplatz mit Blick auf die Szenerie. Morgens schauen, wie es der Stadt geht und was mit der Stadt im Laufe des Tages passiert. Übrigens ganz komfortabel. Jona investiert sogar in einen Logenplatz, Hütte mit Schatten. Das ist so der Hochsitz. Ich denke so an die Jäger, die aufs Wild warten. Der Jona sitzt dort auch und wartet, was passiert. Eigentlich hätte Jona ja nach Hause reisen können. Die Mission war ja erfüllt, Gottes Güte wurde erlebt. Eigentlich war Jona ja doch noch erfolgreich im Namen des Herrn unterwegs. Und doch begegnen wir einem deprimierten, verzweifelten, lebensmüden Menschen. Der Glaube des Jona ist zerbrochen. Übrigens nicht angesichts eines fürchterlichen Gerichts Gottes, was einem ja wirklich Angst macht, sondern angesichts der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes ist der Glaube des Jona zerbrochen. Der Glaube ist nicht zerbrochen aufgrund der Bosheit der Menschen. Wenn wir heute in diese Welt schauen, ich habe den Eindruck, im Moment steht vieles Kopf. Es sind Dinge nicht zu fassen, es passiert so viel Böses, ich kann es nicht begreifen. Eigentlich ein Grund zu verzweifeln und zu fragen, wo ist Gott, wann greift Gott ein? Doch der Glaube des Jona ist nicht zerbrochen aufgrund der Boshaftigkeit der Menschen, sondern aufgrund der umfassenden Buße und Bekehrung. Der Glaube des Jona ist zerbrochen nicht aufgrund der Unwandelbarkeit Gottes, sondern aufgrund der Güte Gottes, die dich des Übels gereuen lässt. Gott ist so ganz anders. Im Handeln Gottes wittert Jona so etwas wie Verrat. Verrat am eigenen Gottesbild, das nicht mehr ins Schema passt. Verrat an den bisherigen Prinzipien, das, was Jona von Gott bisher hielt und wie welchen Eindruck Jona von Gott hatte. Verrat am eigenen Gottesbild. Überrascht durch Gottes Universalität, dass Gott weiter schaut als der Blick dieses Propheten, im Blick auf die Rettung der bösen fremden Heiden nach gerichtspredigten Umkehr. Jona wittert im Handeln Gottes so etwas wie Verrat im Blick auf die Dynamik Gottes. Erst die Vernichtung androhen und danach darauf verzichten. Passt das zu Gott? Denn Menschen sollen doch bekommen, was sie verdienen, oder? Wir hatten ja am vergangenen Sonntag und dem Sonntag davor schon diese Frage auch bewegt, war das genug, was Ninive gemacht hat? War das richtig oder hat es nicht doch Gottes Urteil verdient? Was kann die Boshaftigkeit dieser Stadt kompensieren? Reicht es aus, Buß und Umkehr ohne irgendwelche Gelübde, ohne irgendwelche bekannten Verhaltensänderungen? Menschen sollen doch bekommen, was sie verdienen, oder? Doch dieser Gedanke bei Jona ist gefährdet. Gefährdet durch Gnade, Liebe und Erbarmen Gottes. Gefährdet durch die Buße und Umkehr von Menschen. Dieser Gedanke ist gefährlich. Stellt euch vor, ihr sitzt an einem schönen Sommerabend, wenn es denn trocken ist in diesen Tagen, abends am kahlen Berg, oberhalb Wiens, oberhalb der Donau, mit einer wundervollen Aussicht auf die Stadt. Ich genieße diesen Blick. Hat eine so schöne Aussicht auf die Stadt. 1,8 Millionen Menschen. Blick auf Geschichte, mehr als 2000 Jahre. Blick auf Geld. Blick auf Sex. Blick auf Macht. Blick auf Wien. Es gilt ja die Unschuldsvermutung. Und doch täglich werden Menschen in dieser Stadt aneinander schuldig und auch vor Gott schuldig. Und ich bin ein Mensch, der auch in dieser Stadt lebt. Haben die Menschen in Wien oder in eurer Stadt, aus der ihr kommt, die Gnade Gottes verdient? Sollen die Menschen in Wien nicht das bekommen, was sie verdienen? Und jetzt bitte Vorsicht, Ironie. Gut, die Christen bilden vielleicht eine Ausnahme. Sie sind ja erwählt, sie sind angenommen und Gottes Gericht trifft sie ja nicht. Aber was ist mit den anderen, die nicht erwählt sind, die Ungeliebten, die Massa Perditionis, also die große Masse, die nur das Gericht Gottes verdient? Wer wie Jona in diesem Schema denkt und glaubt, der glaubt an den Gott des unabänderlichen Gesetzes, an einen systemgebundenen Gott, an einen Gott, der im Elfenbeinturm festgelegter Satzungen sitzt. Doch Gott ist überraschend anders. Gott ist ein Gott, der in kein Schema passt und nicht unseren Vorgaben und Vorstellungen entspricht, von Gut und Böse, von erwählt und verworfen, verdient und unverdient. Gott passt sich dem nicht an. Und wir wissen es ja eigentlich längst. Und auch Jona wusste es, ich zitiere, Jona sagt, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Woher wusste Jona das? Jona wusste das, weil es in der Geschichte Israels wie ein roter Faden durch die Geschichte geht. In der Bundesschlussformel zum Beispiel in Exodus 34 heißt es, Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Daher hat er Jona das. Und das zieht sich weiter durch die ganze Bibel bis hin zu Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Übrigens nicht nur die Welt, sondern auch die Frommen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Da schließe ich mich ein. Ich gehöre ja zu dieser Welt. Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Gilt das nur für Juden? Gilt das für Christen? Wer darf das für sich in Anspruch nehmen? Ist es nicht unerhört, dass Gott alle in sein Erbarmen einschließt? Ist das nicht unerhört, dass Gott alle Menschen in sein Erbarmen einschließt? Sollten wir nicht besser Gottes Gnade beschränken und einengen auf die, die sich gut und richtig verhalten, die unseren ethischen Standards genügen, auch unseren Vorstellungen von Religion? Wo kommen wir denn hin, wenn Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist und das allen gilt? Es ist nicht unerhört, dass Gott alle in seine Gnade einschließt. Auch die Heiden, die zu Gott umkehren und Gottes Erbarmen erfahren, um mit den Worten Jonas hier zu arbeiten. Auch die, von denen es heißt, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist das nicht unerhört, dass Gott die einschließt, die ihre erste Chance vertan haben und nun von Gott eine zweite Chance bekommen? Auch die, die bekommen sollen, was sie verdienen, weil wir meinen, sie wären es nicht wert, dass Gott sie liebt, die uns ja selber auch Schwierigkeiten machen. Es ist nicht unerhört, dass Gott alle in seinen Erbarmen einschließt, auch die, die wir selber sind, die wir es eigentlich nicht verdient haben und es übrigens auch nicht verdienen können. Jona glaubt ja an Gott, ist ein frommer Mensch. Jona glaubt an Gott, weil er Gott haben möchte, wie er Gott für sich braucht. Jona glaubt an Gott, wie er Gott haben möchte und wie er Gott für sich braucht. Das ist auch eine Anfrage an unseren Glauben. Wie weit glauben wir an Gott, wie wir Gott haben möchten nach unseren Vorstellungen und wie wir Gott für uns brauchen? Jona glaubt an Gott mit seinen Vorurteilen, mit seinem Hochmut, seinem zögerlichen Gehorsam und seinem Neid. Wie glauben wir eigentlich an Gott? Glauben wir so, wie wir Gott haben möchten, wie es uns ins Schema passt? Glauben wir, wie wir Gott brauchen? Und was ist, wenn Gott nicht so agiert, wie wir es uns vorstellen? Sind wir dann auch lebensmüde oder glaubensmüde oder werden wir dann irgendwann gemeindemüde, wenn das nicht so in unser Schema passt? Der Jona ist ja ziemlich lebensmüde und macht das zweimal sogar deutlich. So nimm nun Herr meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Und Gott sagt, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Wieder Ironie. Was für eine Glaubensstärkung, was für ein Trost, was für eine Bestätigung des Gottesbildes wäre es doch gewesen, wenn Gott Ninive zerstört hätte und Jona mitleidslos diese Szenerie betrachtet hätte, aus der nötigen sicheren Distanz natürlich. Doch Gott ist anders und Jonas Glaube zerbricht an der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Gott gibt ja übrigens nicht auf, wenn er um Jona wirbt. Und Gott ist sehr kreativ. Er erweist sich als souveräner Herrscher und auch als Schöpfer über Himmel und Erde. Und Jona wusste das ja. Was hat er nicht großartig an Bord des Schiffes gesagt, an wen er glaubt, den Gott des Himmels und der Erde, der das Meer und alles geschaffen hat? Der wusste ja genau Bescheid. Und genau das erfährt er jetzt. Durch das Gewächs des Rizinus wird das symbolisiert, durch den heißen Wüstenwind und durch den bösen Wurm. Manchmal denke ich, wenn ich das Buch Jona lese, Gott hat ganz viel Humor. Und Gott spielt in fantastischer Weise auch mit Menschen, um ihnen etwas deutlich zu machen. Ich glaube, Gott schmunzelt beim Buch Jona. Trotzdem erweist er seine Macht. Zum Teil sehr skurril mit einem Rizinus und einem Wurm und einem heißen Wüstenwind. Hat Gott Humor? Ich glaube ja. Ich glaube, dass es an anderen Stellen, an Stellen, die gottlos sind, nicht zu lachen gibt. Aber ich glaube, wer Gott begegnet, hat viel zum Lachen. Doch Jona lacht nicht. Ich wäre lieber tot als lebendig. Und dann erlebt das ja. Ein Rizinus von Gott geschaffen vergeht. Und eine große Stadt dem Untergang geweiht besteht. Was für ein Gegensatz. Vergehen und bestehen, das sind Kriterien für Jonas Zorn auf Gott. Mit Recht zürnig bis an den Tod. offensichtlich hat Jona in dieser ganzen Geschichte nicht viel gelernt seit der Schiffsreise und der Rettung durch den großen Fisch. Lieber Tod und Hölle in Kauf nehmen, als Gottes Auftrag ausführen und Gottes Universalität und Dynamik erkennen. Wie denken und handeln wir eigentlich? Was kennzeichnet unseren Glauben? Sind für uns zum Beispiel im Blick auf andere Menschen, aber auch auf uns selbst, Liebe, Gnade und Erbarmen Gottes gefährliche Eigenschaften? Sind Buße und Umkehr von Menschen, was uns betrifft und andere betrifft, gefährliche Eigenschaften? Erleben wir es als Verrat an unserem Glauben, wenn Gott sich in seiner Universalität und Dynamik, auch in seiner Veränderbarkeit erweist? Spannend ist ja, dass das Buch Jona mit einer Frage endet, damit offen bleibt. Ich zitiere, Gott sagt, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich soll nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Fragezeichen. Das heißt, diese Erzählung in der Bibel bleibt an entscheidender Frage, an entscheidender Stelle offen, endet mit einer Frage. Letztlich ist es die Frage aller Fragen, die Frage nach Gott. Welche Antwort geben wir auf solch eine Frage und lassen wir uns auch durch das Buch Jona herausfordern? Menschen sollen bekommen, was sie verdienen. Wenn das der Anspruch gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott ist, gehören wir alle zur Masse der Perditionis, also der Masse der Verdammten, haben nichts anderes als das vernichtende Urteil Gottes verdient, denn keiner ist ohne Sünde. Menschen sollen bekommen, was sie verdienen. Wenn das der Anspruch gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott ist, dann ist unser Glaube an den lebendigen Gott in Frage gestellt. Dann verfolgen wir ein Gottesbild, das in unser Schema passen muss. Ein Gott eben, der unabänderlich ist im Gesetz. Ein systemgebundener Gott. Ein Gott mit festgelegten Satzungen. Und dann können wir nur glaubens- und lebensmüde werden. So nimm denn Herr meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Doch ich glaube, dass dieser Glaube, der so geprägt ist, erst zerbrechen muss. Er muss zerbrechen. Nicht am Gericht, sondern an der Liebe Gottes. Noch ein abschließender Blick auf die große Stadt vom kahlen Berg hinab. Circa 1,8 Millionen Menschen, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Wie schaut Gott auf die Stadt? Ist es so, dass noch größere Dinge zu tun und zu erwarten sind von Gott her, wie wir es gesungen haben? Wie schauen wir auf diese Stadt? Entweder Menschen sollen bekommen, was sie verdienen, oder es ist unerhört, dass Gott alle in seine Barm einschließt. Entweder diese Stadt ist für immer verdorben oder diese Stadt ist transformierbar. Entweder sucht der Stadt Bestes dort, wo die Frommen dann sollen hinkommen, oder sucht der Stadt Bestes dort, wo es an Liebe, Gnade und Erbarmen mangelt. Entweder Gott will, dass uns geholfen werde und dass unsere Erkenntnis von Wahrheit bestätigt wird, oder Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich möchte einladen, dass wir so von unserem kleinen kahlen Berg mal hinunterkommen in die Stadt. Gelegenheit ist zum Beispiel am 20. September, Marsch für Jesus, 13 Uhr Stephansplatz, gemeinsam mit vielen anderen Christen. Ich weiß, wir haben im Moment manche Konflikte auch in der christlichen Gemeinschaft in dieser Stadt. Die gehen auch mit, die sind doch nicht richtig fromm. Wieso sollte ich da hingehen? Ich habe doch schon andere Pläne. Und wenn ich nicht für meine Gemeinde demonstrieren kann, wieso soll ich da für Jesus was sagen oder da mitgehen? Ich möchte einladen, mal von diesem kahlen Berg hinabzukommen, in die Stadt, zu der wir auch gehören. Und dort mit Menschen, denen Christus wichtig ist, die den Namen Jesus in dieser Stadt groß machen möchten, damit er nicht untergeht, sondern wirklich erkennbar ist, sich auf den Weg zu machen, den 20. September mal zu investieren. Marsch für Jesus. Denn sollte es Gott nicht jammern um Wien, eine so große Stadt, in der weit mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere.